Jetzt kommen wir zu unserem Text. Alle, die eine Bibel mit dabei haben, die dürfen sie gerne aufschlagen. Und wir lesen uns den Text einfach nochmal durch. Das ist kein üblicher Text, ein Text, wo man sagt, ja, der ist so einfach und so leicht und so eingänglich, sondern da kommen doch einige Dinge drin vor, die uns hier manchmal, wenn wir sie lesen, ganz fremd anmuten. Und so lesen wir das vierte Kapitel in der Offenbarung nochmal miteinander durch. Wenn wir die Offenbarung lesen, und ich hoffe, dass ihr sie trotzdem, dass sie schwer verständlich ist, immer wieder lest. Johannes Calvin hat fast alle Bücher der Bibel ausgelegt, aber vor der Offenbarung hat er seinen Hut gezogen. Er sagte sinngemäß, dass er einfach auch gar nicht so einfach findet, die vielen Bilder und Symbole und Darstellungen recht auch zu deuten. Aber wenn wir sie lesen als ein Buch, die Offenbarung, welches uns ermutigen soll und uns Jesus Christus als den Sieger, als den, der am Ende letztendlich auch als Triumphator dastehen wird, wenn wir sie so lesen, diese Offenbarung, eben als Offenbarung Jesu Christi, dann wird sie uns helfen und uns tröste in der Zeit, in der wir leben. Also, ich lese uns mal das vierte Kapitel vor, ab Vers 1. Nach diesem, nun gemeint sind die sieben Sendschreiber, die waren davor, die hat der Johannes schon als Offenbarung bekommen und sollte sie an die Gemeinden weitergeben. Sendschreiber an sieben unterschiedlichen Gemeinden. Die Botschafter in den Sendschreiber sind allesamt auch Botschafter an uns, für uns. Wir können sehr viel daraus lernen. Und nach diesem nun schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte. Die erste Stimme ist die Stimme des Herrn selbst gewesen. Offenbarung 1, können wir das nachlesen, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das ist ganz gut, sich mal zu merken, wir müssen doch zum Herrn kommen, damit wir den Überblick auch behalten. Da werden wir nachher aber noch näher drauf eingehen. Vers 2, und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Im Thron haben wir heute nicht mehr im Bundestag. Da gibt es Sitze, da sitzen die Politiker, so im Halbkreis oder Dreiviertelkreis, aber in einer Monarchie gibt es einen Thron. Von daher müssen wir versuchen, uns das auch vorzustellen. Hier geht es um die Königsherrschaft Gottes, seine Souveränität, seine Allmacht, wie er über allem thront. Also, Vers 3. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Hier haben wir den Heiligen Geist, der auf dem Thron sitzt, ist der Vater. So haben wir die Dreieinigkeit vor uns. Gott, der Sohn, Gott, der Vater, Gott, der Heilige Geist. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Manche Bibelübersetzungen haben hier vier lebendige Tiere. Das erschreckt einen, wenn man das so liest. Und da denkt man, ja, wie geht es denn dazu? Vier lebendige Tiere, vier lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. So steht es hier. Wenn man aber dann daran denkt, dass es auch hier letztendlich um Offenbarung Gottes geht, die Gott selbst auch darstellen soll in seiner Allgegenwart, Augen vorne und hinten. Er sieht alles, er ist überall zugleich. Er hat Augen vorne und hinten. Und nun werde uns diese lebendige Wesen näher dargestellt oder vorgestellt. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hat ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Auch hier wäre es ganz gut, wenn wir jetzt nicht so sehr erschrecken und sagen, ach, was ist das für eine komische Versammlung vor dem Thron Gottes? Ne? Da ist ein Adler, da ist jemand, der wie ein Mensch aussieht, ein Stier, ne? Und also Löwe, merkwürdig, passt doch gar nicht zusammen. Aber wenn wir die Bibel lesen, vom ersten Buch bis zum letzten Buch, dann merken wir sehr schnell, dass also diese Bilder letztendlich hier uns doch auch Hinweise auf den, der für uns auch Mensch geworden ist. Er ist das Opferlamm, der auf den Altar sich selber legte. Er ist der Löwe Judas. Er ist letztendlich der Adler, der über allem fliegt, der über allem steht. Und er ist der Mensch, der für uns Mensch geworden ist, von der Jungfrau Maria geboren wurde. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen. Wir brauchen einen Taktgeber, gerade auch was unser Gebet betrifft. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung darbringen, dann eben fallen auch die 24 Ältesten nieder. Wenn wir diese Taktgeber nicht in unserem täglichen Leben haben, dann tun wir uns wirklich ganz schwer mit dem Gebet. Dann haben wir Mühe. Wir brauchen einen Anstoß von Gott her zum Gebet. Wenn wir den nicht haben und in uns nicht suchen, dann kreisen wir uns normalerweise mehr um uns selber und sind mehr mit unseren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Der letzte Vers. Das sagen nun die Ältesten: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das ist hier so wunderschön. Am Throne Gottes, vor dem Throne Gottes, geht es nur noch um Gott. Würdig bist du, heißt es hier, o Herr. Darum soll es uns auch heute Morgen gehen, damit wir dieses Kapitel uns recht anschauen können. Und einiges dadurch auch lernen und mitnehmen können, wollen wir am Anfang beten und den Herrn aufsuchen. Ich möchte es ganz kurz mit uns tun, gemeinsam. Wir können dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wenn wir so ein Kapitel lesen, dann sind dann so viele Dinge in diesem Kapitel, die uns zuallererst ganz befremdlich erscheinen. Und wir haben da viel zu lernen und nachzuschlagen. Schenke es uns doch, dass wir in unserem eigenen Bibelstudium, wenn wir in deinem Wort lesen, das fleißig tun. Aber hilf uns auch heute Morgen, Herr. Hilf du mir, dass ich überhaupt so reden kann, dass ich die Herzen meiner Geschwister erreichen kann. Dass es nicht eine nette Ansprache ist, sondern eine Predigt, die in Erweisung deiner Kraft und deines Geistes geschehen kann. Herr, dazu bin ich nicht in der Lage. Aber ich bin in deinem Namen hier und soll durch deine Gnade auch dir dienen. Und so möchte ich dir vertrauen, Herr, dass du auch wirken möchtest, uns selbst anspreche, ermutige und ermahne möchtest, uns in deine Gegenwart führen möchtest. Nun hilf aber auch all denen, die hier sind und zuhören, den Erwachsenen wie deine Kinder, den jungen Leute. Herr, wir brauchen allesamt Hilfe beim Hören, dass wir hören können, wie ein Jünger hört, dass wir es behalten können, dass wir es bewegen können, wie Maria es bewegt hat in ihrem Herzen, das Wort, was du ihr gesagt hast. O Herr, nun wollen wir dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du der Herr der Gemeinde bist, das Fundament und das Haupt, der, der alles zusammenhält und der alles aufbaut und der sich selbst in seiner Gemeinde verherrlichen möchte. In deine Hände sind ganz liebliche Dinge für deine Gemeinde, Lieblichkeit, schöne, herrliche Gabe und Geschenke. Wir danken dir im Voraus dafür und befehle uns nun in deine Hände. Amen. Also wir wollen uns heute Morgen einfach so ein paar Gedanken machen zum Thron Gottes. Denn davon ist hier im 4. Kapitel die Rede. Wir müssen uns immer vorstellen, in welcher Situation nun dies geschrieben wurde, was wir hier lesen. Wir haben einen Brief, eine Offenbarung, die zuallererst einmal jemand bekommen hat. Und dieser jemand, der heißt Johannes. Und dieser jemand, der war also auf der Insel Patmos, so steht es in Kapitel 1, Vers 9. Da haben sie ihn so mehr oder weniger gefangen gehalten. Da war er im Exil. Und nun hat er aber von Gott einen Auftrag bekommen. Nämlich dies, was er, der Herr Jesus, ihm hier zeigt, aufzuschreiben und dann auch an die Gemeinde und letztendlich an die gesamte Gemeinde Jesu weiterzugeben. Und er bekommt nun zuallererst diese 7-Cent-Schreiber an die Gemeinden, die hat er schon aufgeschrieben, Kapitel 3 und 2 und jetzt in Kapitel 4 der Blick auf den Thron Gottes. Nachher wird er einiges zu sehen bekommen in Bezug auf die Zukunft und was auch kommen wird. Da werden 7 Siegel, da werden 7 Posaune, da werden 7 Zornesschale sein. Also heute Morgen ist es nicht meine Aufgabe, die Offenbarung auszulegen, sondern nur dieses 4. Kapitel mit uns so ein bisschen durchzugehen. Aber es sind alles Dinge, wo auch von der Zukunft, vom Ende dieser Zeit die Rede ist, von Gericht, was über diese Welt kommen wird, aber auch von der ewigen Herrlichkeit Gottes, die neue Erde und neue Himmel, die dann auch vorzufinden sind. Vieles in der Offenbarung, nehmen wir mal nur einfach mal so diese Kapitel, wo der Antichrist und der falsche Prophet dargestellt wird, zugleich aber auch die ganzen schweren Gerichte Gottes, die dann über das Land, über die Erde kommen. Also vieles von dem, was wir in der Offenbarung lesen, ist für den Zuhörer erschreckend. Das ist aber nicht nur in Bezug auf das, was in der Offenbarung steht, sondern das gilt wirklich auch für unser Leben, in dem wir uns ja jetzt befinden. Nun sitzt ihr hier vor mir und ihr alle seid durch eure Woche gegangen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnissen. Aber das eine bleibt ja wirklich gleich. Wir leben alle miteinander in diesem Land, in Deutschland. Es sei denn, es ist hier heute Morgen ein Besucher, der vom Ausland kommt, das glaube ich jetzt aber nicht. Wir leben alle miteinander in Baden-Württemberg und wir leben in einer Zeit, wo die Ereignisse uns auch beängstigen. In Europa, auf der Welt, Kriege, von denen wir hören, Wirtschaftskrise. Also das nimmt uns ja alles mit. Manch einer fürchtet sich dann um seinen Arbeitsplatz oder um sein Vorankommen. Wie wird es für ihn gehen? Wie wird es für ihn laufen in der Zukunft, in der kommenden Jahre? Wie wird er seine Familie, seine Kinder versorgen können? Was wird für ihn dran sein? Unsere Kinder, wenn ich sie hier so sehe, wie sie aber auch hier sitzen, was kommt auf sie zu? Die Eltern machen sich immer Gedanken, wie wird die Zukunft ausschauen für meinen Sohn und für meine Tochter? Kann es denn überhaupt noch eine Zukunft geben, wo wir sagen, da lohnt es sich auch für meine Kinder, oder muss ich Angst haben, dass sie in eine Welt hineingehe, die so fürchterlich ist, dass sie bedroht sind, dass sie ja wirklich auch in Gefahr sind. Wenn wir das alles vor uns haben, und das haben wir alles vor uns, dann gilt es zuallererst einmal, ich bin noch bei meiner Einleitung, daran zu denken, was hier wir im 4. Kapitel auch vor uns haben. Und nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Wir schauen ja auch die ganze Zeit uns um. Ich sehe hier niemanden, der blind ist. Manchmal kommt es auch vor, in der Gemeinde unter im Süden ist ein Bruder mit dabei, der kann gar nicht mehr sehen, der ist blind. Aber hier, denke ich einfach mal, sind alle noch sehend. Und wir schauen links, rechts, vorne, hinten, wir schauen überall durch die Gegend hindurch. Das machen wir die ganze Woche. Aber ich glaube, dass wir erst richtig schauen können, wenn wir so wie Johannes es hier machen, nach diesem, oder wie Gott es mit Johannes macht, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Der Johannes hat mit Gottes Hilfe nach oben schauen können. Eine Tür war geöffnet im Himmel. Das ist nicht so selbstverständlich, dass man nach oben schaut. Der normale Blick ist der, der uns so in die Welt hineinschauen lässt. Und der Blick nach oben, das ist einer, den wir zu lernen haben durch unsere ganze Nachfolge hindurch, durch unser ganzes Leben hindurch. Und ich will es mal ganz offen sagen, es ist ein Blick, den wir noch nicht in genügender Weise tun. Manches ist nur ertragbar, wenn man nach oben schaut und von oben her die Dinge sich betrachtet. Wenn wir sie nur von unten her schauen, werden wir nicht klarkommen, dann verzweifeln wir sehr oft, wenn wir nur von unserer Warte die Dinge betrachten. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ruf für euch hört, kommt hier herauf, komm hier herauf, so wird es vom Himmel her, vom Herrn, dem Johannes zugerufen, komm hier herauf. Es ist völlig klar, dass er selber von sich aus gar nicht heraufkommen kann. Dazu ist er ja nicht in der Lage. Gott muss ihm helfen und er hilft ihm auch. Im Geist, so lesen wir dann nachher, wird er letztendlich durch Gottes Hilfe nach oben geführt. Aber ich möchte euch erinnern und ich möchte, dass ihr das für euch mitnehmt, für die kommende Woche, dass der Herr bei euch steht und euch das persönlich zuruft. Komm hier herauf. Ihr kriegt nicht Offenbarungen wie der Johannes, darum geht es nicht, aber wir sollen unseren Standort, unser Bürgerrecht, was im Himmel ist, nehme, im Geiste, im Herzen, nach oben hin uns ausrichte. Komm hier herauf. Manchmal denkt man ja, wenn man die Bibel in die Hand nimmt, dann ist man ja schon auf dem besten Weg, nach oben sich auszurichten. Ich gebe euch vollkommen recht, das ist der Anfang. Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, dann sind wir schon auf dem Weg nach oben, weil die Bibel uns normalerweise zu Gott persönlich auch hinführt. Aber derjenige, der jetzt glaubt, dass er, wenn er sein Kapitel oder was auch immer er liest, gelesen hat, schon nach oben gekommen ist, der täuscht sich auch. Ich kann mein Kapitel oder mehrere Kapitel oder mein Abschnitt, den ich lese, manchmal macht man ja auch kleinere Studien, Wortstudien, das ist ganz egal. Ich kann das alles machen, ohne letztendlich im Himmel angekommen zu sein, ohne in die Gegenwart Gottes getreten zu sein, ohne von seiner Herrlichkeit angeschienen zu werden und in meiner Erkenntnis ihm gegenüber wirklich auch zu wachsen. Ich kann das alles tun, ohne nach oben gekommen zu sein. Das sage ich euch nicht aus dem Grund, um euch zu entmutigen, sondern ich sage es euch aus dem Grund, damit ihr ermutigt werdet, wirklich nach oben zu kommen und dass ihr für euch so das ganz ernsthaft dem Herrn hinlegt und sagt, Herr, meine stille Zeit, die darf nicht einfach nur so ein Ritus sein, so eine Zeremonie, so eine Tradition, wo im Grunde genommen ich gar nicht viel mitnehme, sondern ich möchte wirklich nach oben kommen. Ich brauche es. Ich brauche es, dass ich in die Gegenwart Gottes komme. Ja, ich will sogar sagen, der Blick auf den lebendigen Gott ist einer, der für mich immer wieder neu notwendig ist. Und wenn ich nicht von der Größe Gottes, wie sie hier dargestellt wird, beeindruckt werde, von seiner Macht, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Heiligkeit, dann werde ich beeindruckt von den Dingen, die auf dieser Erde geschehen. Dann sind sie für mich groß. Sind sie für mich beeindruckend. Dann lasse ich mich von ihnen bewegen. Unter Umständen sogar jetzt, in diesem Augenblick, bin ich mehr bewegt von den Angelegenheiten auf dieser Welt, als von den Angelegenheiten im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Also, komm herauf. Ist nicht der Sonntag, der Tag des Herrn, der Tag seiner Auferstehung, ein Tag, wo er uns ruft, wo er uns in seine Gegenwart führen will, dass wir heraufkommen. Und doch können wir es nicht anders als durch seinen Geist. Wir können es nicht anders als unter der Leitung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist führt uns in die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus Christus. Hier sind wir ganz arm. Hier sind wir Bettler. Wir haben, auch wenn wir ein IQ von 150 hätten, gar keine Chance, etwas zu erreichen, wenn nicht Gott in seiner Gnade durch seinen Geist uns anleitet. Menschliche Intelligenz kann oft das größte Hindernis sein in der Begegnung mit dem lebendigen Gott und seinem Wort. In der vergangenen Woche saß ich bei der Beerdigungsfeier mit einer Frau zusammen, die war befreundet mit der Trauernden. Hat in der Bank vorher gearbeitet. Ich nenne ihr nicht ihren Namen, das ist gar nicht wichtig. Aber jemand hochintelligent. Und ich will sogar sagen, jemand, der sich etwas einbildet auf seine Intelligenz. Und es scheint so, ich will es mal bildlich ausdrücken, als hätte diese Person so ein paar Bauklötze in der Hand und die versucht sie nun selbstständig zusammenzusetzen und sich dadurch ein Weltbild zu zimmern. Geht nicht. Ihr ganzes Weltbild, ihren Blick auf Gott, auf das Wort Gottes ist so merkwürdig. Sie steht nicht unter dem Wort, sondern über dem Wort. Sie ist kein Kind, sie ist kein Bettler, sondern sie ist Herr. Jetzt will ich mal was verraten, was man eigentlich gar nicht verraten sollte, wenn man also auf der Kanzel steht. Aber es ist ja wirklich auch so, dass man als Prediger in die Gemeinde hineinschaut. Und es ist ganz interessant, man kann manchmal das auch in den Gesichtern studieren, in dem Verhalten der Gemeinde selber bemerken. Habe ich Kinder vor mir? Habe ich Bettler vor mir? Oder habe ich Menschen vor mir, die vielleicht eher von ihrer ganzen Art her selbst, ja, ich würde jetzt sagen, selbstherrlich sind, doch, jetzt habe ich schon gesagt, ja. Stolz sind. Überheblich vielleicht auch manchmal sind, eingebildet sind. Das können wir alles sein, das kann ich auch sein. Wenn ich vor Gott trete, bin ich immer Kind, arm, bin ich ein Bettler. Er muss mich anleiten. Der Weg zum Thron Gottes ist mit aller Schwierigste, den ich überhaupt in meinem Leben zu gehen habe. Und gerade weil er so schwierig ist und weil er aber auch so notwendig ist, muss ich das wissen, dass ich hier als Kind nur erscheinen kann. Wenn ich nicht Kind bin, wenn ich nicht wirklich als jemand dorthin trete, der freimütig bekennt, Herr Jesus, in meinem Leben, da geht's drunter und drüber. Meine Umstände, in denen ich mich befinde, sind für mich so undurchschaubar, dass ich Angst habe. Mein eigenes Herz macht mich verzagt. Meine Familie, meine Kinder, die Gemeinde, Beruf, was auch immer es ist. Ich würde gern über den Dinge stehen, aber ich stehe nicht über den Dinge. Und dann sage ich es, oder ich habe Angst wegen meiner eigenen Gesundheit. So viele Dinge, ich habe Angst wegen meiner Kinder. Ne? Kommt ihr denn so vor den Thron Gottes? Kommen wir so in seine Gegenwart? Das ist die einzige Art, wirklich vor den Thron Gottes zu kommen. Ich muss mich anleiten lassen, ich brauche seine Hilfe, ich bin ein Kind. Ich komme dort als jemand und trete als jemand vor sein Angesicht, der errettet werden muss. Jeden Tag neu errettet werden muss. Lasst euch nicht entmutigen, diesen Weg zum Thron Gottes zu gehen, sondern versucht ihn ganz neu zu gehen. Ihr Kinder, für euch ist das ein Thema, was also unwahrscheinlich schwer ist. Und es scheint so, als würde das über eure Köpfe drüber hinweg gehen. Aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, vielleicht könnt ihr zu Hause eure Eltern nerven und könnt sagen, zeig mir mal so einen Thron. Denn ich bin mir sicher oder bin überzeugt, dass nicht jedes Kind unter Umständen vielleicht genau gleich weiß, was ein Thron ist. Also ich möchte euch einfach mal einladen, dass ihr für euch so euch einen Thron anschaut, einen irdischen Thron. Und dass ihr für euch dann mal versucht, euch vorzustellen, Mensch, wenn es im Himmel so einen wunderbaren Thron gibt und der da drauf sitzt, noch herrlicher ist als dieser gewaltige Thron, von dem wir dort auch lesen, wie viel besser wäre es, wenn ich selber vor diesem Thron stehen könnte und ihn mir anschauen könnte, den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Wollt ihr das für euch mal tun? Ihr könnt es von euch aus nicht. Und trotzdem ruft der Herr es euch zu, komm herauf. Das gilt nicht nur den Erwachsenen, das gilt auch den Kindern. Komm. Oder Herr Jesus kann schon Kindern so viel zeigen. Er kann ihren Mund mit Lob erfüllen. Im Tempel, im Neuen Testament, in der Evangelie steht es, diese Kinder lobten den Herrn. Wenn ihr durch Gottes Geist in seine Gegenwart geführt werdet und ihn seht, dürft ihr in eurem Herzen erfüllt werden, ihn zu loben. Aber ich muss weitergehen. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 2 Folgendes. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Da steht wirklich ein Thron. Von dort her wird regiert. Unsere Inderin als ihr Sohn, Krankenhaus in Ulm, in der Klinik, wo die Leukämiekranke auch speziell behandelt werde, gestorben ist, sagte er zu der Ärzte: Mein Sohn ist nicht an der Krankheit gestorben. So sehr, wie mein Sohn den ersten Tag, wo er geboren wurde, von Gott bestimmt bekommen hatte, sage ich es mit meinen Worten, so sehr ist auch dieser letzte Tag in Gottes Kalender eingetragen gewesen. Und der andere Bruder, der seine Frau auch durch Krebs verloren hat, hat beim Bestatter angerufen und hat gesagt, seine Frau ist abberufen worden. Als wir nachher zum Bestatter kamen und die Beerdigung besprochen haben, hat er darauf hingewiesen und hat gesagt, das ist ungewöhnlich, sowas hört er normalerweise nicht. Meine Frau ist abberufen worden. Aber genau diese Sicht hat ihnen beide geholfen, mit dem Leid umzugehen. Da ist ein Thron und der steht im Himmel. Und von dort wird regiert, dort sitzt der Regent. Ich hoffe, dass ihr euch daran erinnert, wenn ihr in die kommende Woche geht, dass ein Thron im Himmel ist. Vielleicht gibt es heute schon Dinge, die euch nicht gefallen, Dinge, die sich ereignen werden auf dem Rückweg, wenn ihr die Gemeinde verlasst und in eure eigene vier Winde wieder geht. Dinge, die euch wie eine Überraschung vorkommen. Denkt ihr dann daran, dass da ein Thron im Himmel ist? Und der, der auf diesem Thron sitzt, dass er über allem steht und alles regiert? In der Welt hören wir eine ganz andere Sprache. Schaut, ich will mit euch aus dem Psalm, Kapitel, also 11. Psalm, die ersten vier Verse lesen. Psalm 11, die ersten vier Verse, das ist, was uns ständig und andauernd in der Welt begegnet, wo wir dann auch hören und was uns auch Mühe macht. Im Psalm 11, die ersten vier Verse, dem Vorsänger von David, bei dem Herrn habe ich Zuflucht genommen. Das ist schön. Aber jetzt kommt's. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf eure Berge? Das ist das, was die Welt uns immer wieder klar machen möchte, was sie uns sagt. Flieh. Du hast ja keine Sicherheit hier. Du musst wirklich davonrennen. Renn doch einfach davon. Renn einfach davon. Flieh wie ein Vogel auf eure Berge. Geh weg, geh weg. So ruft es uns die Welt zu. Da gibt es keine Sicherheit, keine Geborgenheit. Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen. Sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welchen aufrichtigen Herzens sind. Diese Pfeile fliegen in eurem eigenen Leben. Sie fliegen vielleicht heute, ganz sicher in der nächsten Woche, und sie sollen euch erschrecken. Deswegen sagt dann auch der Psalmist David, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? So schaut es im Augenblick aus. Die Grundfeste werden eingerissen. Was soll der Gerechte tun? Und jetzt steht als Antwort, das gibt sich der David hier selbst im Psalm, unter Gottes Leitung hat er das begriffen und verstanden. Vers 4, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel. Das ist unsere Antwort. Es geht nicht darum, dass wir alle Dinge verstehen und dass wir alle Dinge erklären können. Ich glaube sogar, dass wir vieles in unserem Leben gar nicht erklären können, letztendlich immer eine Ursache finden können, immer eine befriedigende Antwort finden können. Aber wenn wir bei dem stehen bleiben können, was hier der David für sich sagt, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel, das ist eine Antwort, die uns selber hilft. Aber dazu müssen wir immer wieder zu ihm kommen. Und dazu müssen wir immer wieder das genauso sehen, wie der Johannes es gesehen hat. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Nun wird er weiter beschrieben, der auf dem Thron sitzt, sein Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein zugleich. Der Jaspis ist durchsichtig, der Sardes ist rot. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber das wäre im Grunde genommen die Aufgabe des Bibellesers, wenn er es nun für sich liest, dass er sich dann also ein Buch vorhält, ein Lexikon oder was auch immer, wo er das studieren kann. Na, was ist so ein Sardes überhaupt? Hat er einen Wert? Hat er ein Gewicht? Hat er eine Bedeutung? Was für Farbe hat er? Was stellt er im Grunde genommen hier dar? Das mache ich normalerweise bei allem, was mich interessiert. Keiner nimmt eine Gebrauchsanleitung in die Hand. Und besonders nicht, wenn er ein teures Gerät gekauft hat. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier einen Fotofreak vor uns oder bei uns in unserer Reihe. Da kauft sich eine Kamera für 2.000 Euro, das gibt es ja durchaus, oder 3.000. Nun kriegt er eine Gebrauchsanleitung dazu. Nun wird er natürlich diese Gebrauchsanleitung mit sehr großer Sorgfalt lesen. Es ist ein teures Gerät, er will es optimal gebrauchen. Er will wissen, was er mit jedem einzelnen Knopf, wo er auf diesem Fotogerät drauf ist, erreichen kann. Was passiert, wenn ich den drücke? Genauso beim Auto. Ne? Man will ja schließlich wissen, was man da fährt und was man mit dem Teil alles machen kann. Und dann nehmen wir uns dann schon auch dafür Zeit. Das wäre wunderbar, wenn man uns so viel Zeit für die Bibel nehmen würde und sagen würde, das will ich doch wissen, was da auch beschrieben ist. Das reicht mir nicht aus, einfach so diesen Jaspisstein und diesen Sardes dort zu lesen, dass das da steht. Jetzt will ich zum einen wissen, was das für Edelsteine sind, und zum anderen will ich gucken, sind die irgendwo anders in der Bibel auch noch zu finden? Die Zusammenhänge herstellen. Wie kann der Thron Gottes für mich ein Thron der Herrlichkeit sein, wenn ich nicht selber auch diese Edelsteine mir betrachte? Stell dir mal einen Mann in wo der Kronschatz, die Kronjuwele von der englischen Königin sind, stell den mal dahin und lass den draufschauen. Wie kann er von diesem Kronschatz wirklich in der rechten Weise beeindruckt werden, wenn er nicht ihn genau betrachtet, wenn er nicht näher hinzutritt? Vielleicht gibt es Spiegelungen im Fenster, das ist ja alles ein Panzerglas versehen. Ja. Manchmal gibt es solche Spiegelungen für uns, wenn wir die Bibel lesen. Irgendwas stört uns, irgendwas hindert uns, irgendwas macht uns Mühe, genau hinzusehen. Dann gilt es, näher hinzutreten. Dann gilt es vielleicht auch den Herrn zu bitten, Herr, hilf mir, dass ich jetzt ruhig sein kann und das mir anschauen kann. Zeig du mir diesen Sardes, zeig du mir diesen Jaspis, zeig du mir eben diesen Smaragd, lass ihn aufleuchten vor meine Augen. Hier ist Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Manchmal kommt es mir so vor, als hätte wir nichts so sehr verloren, wie die Fähigkeit, Gottes Herrlichkeit recht wahrzunehmen und uns darüber zu freuen. Ich erinnere mich, als unsere Kinder klein waren, Kindergarten, da haben sie Bilder gemalt. Und diese Bilder haben sie mit nach Hause gebracht. Und dann hat man diese Bilder an die Wand gehängt. Also nicht, weil das jetzt irgendwo besondere Schätze gewesen waren, das waren einfach nur Striche oft manchmal gar nicht zu erkennen und zu verstehen, was das überhaupt sein soll. Aber weil die Kinder für uns so wertvoll waren, ne, das hat mein Kind gemalt, hat man es an die Wand gehängt. Jetzt stellt euch das vor, der Herr Jesus Christus, der himmlische Vater, der Heilige Geist, also der dreieinige Gott, wird für uns so wertvoll. So einzigartig, so wunderbar, so herrlich, so liebevoll und liebenswert, dass wir uns diese Dinge, dass wir sie uns anschauen und dann fangen wir vielleicht an zu schreiben. Dann machen wir uns unsere Notizen. Dann malen wir uns unsere Bilder. Nicht, dass wir hier den Thron abbilden sollen, darum geht es nicht. Aber wir können so viel im Grunde arbeiten auf dem Papier in unserem eigenen Herzen, wenn das, was wir hier finden, nur für uns wertvoll ist. Wir werden sehr beeindruckt von dieser Welt. Wir sind so beeindruckt von dieser Welt, dass wir sonntags die größte Mühe haben, diese paar Minuten, wo wir im Gottesdienst sind, überhaupt uns zusammenzureißen, dass wir uns konzentrieren können und aufnehmen können, was wir hören. Und wie viel schwerer ist es dann noch, das nachher mit sich zu nehmen. Ich gebe euch eine Aufgabe für die kommende Woche, dann könnt ihr für euch selber das feststellen, ob ich lüge oder recht habe mit dem, was ich sage. Morgen früh oder sagen wir am Dienstagmorgen, macht euch das mal einfach so für euch selbst zum Ziel und sagt, ich will mal am Dienstagmorgen aufschreiben, was ich noch weiß von dem, was ich am Sonntagmorgen in der Predigt gehört habe. Dann werdet ihr erstaunt sein, wie viel bis dahin schon wieder euer Herz selber bewegt hat und auch erreicht hat und beschäftigt, sodass der Thron, der himmlische Thron und die himmlische Herrlichkeit dieser Jaspis, dieser Sardis und dieser Smaragd vielleicht schon ganz ihren Glanz verloren habe. Und ganz andere Dinge glänzen auf einmal wieder. Und ganz andere Dinge sind auf einmal alles überragend und bestimmen unsere Gespräche, unsere Gedanken, unsere ganze Ausrichtung. Nun, wenn der Herr Jesus nicht es für notwendig erachtet hätte, den Johannes in seine Herrlichkeit zu holen im Geiste, dann hätte er es nicht getan. Aber er wusste, dass es für ihn und für uns notwendig ist, zuerst einmal den Thron Gottes zu sehen, bevor wir alle anderen die Gerichte sehen, die dann auf die Erde kommen. Wir müssen wissen, von woher das alles kommt, damit wir es ertragen können. Viele können nicht ertragen, was in ihrem Leben geschieht. Sie kämpfen dauernd dagegen. Dauernd kämpfen sie gegen sich selbst, gegen ihr Leben, gegen die Umstände, gegen Situationen, in die sie hineingestellt sind. Sie schlagen um sich, nicht wirklich vielleicht mit Hände und Füße, aber innerlich im Herzen schlagen sie um sich. Wenn ich vor dem Thron Gottes stehe und von daher auf mein Leben schaue, kann ich besser umgehen mit den Umständen in meinem Leben. Ich muss nicht dauernd um mich schlagen. Ich muss nicht dauernd rebellieren. Ich kann manchmal fragen, Herr, ist es denn so, dass es hier eine andere Möglichkeit gibt, einen Ausweg gibt, etwas zu verändern ist? Oder gilt es einfach in dem Zustand, sich, wo man jetzt auch hineingestellt wurde, zu bewahren? Nur vom Thron Gottes her lerne ich selber meine eigene Situation kennen. Weiß ich am Ende dann, es ist mein Platz, wo der Herr mich hingestellt hat. Oder es ist mein Weg, meine Aufgabe, einen Schritt weiter zu gehen, wo auch immer der Herr mich hinführen will. Ganz egal. Aber von daher kriege ich Orientierung. Von daher wird mein Kompass eingestellt. Nur von daher wird er eingestellt. Ich werde nicht dazu kommen, all das, was wir hier in diesem vierten Kapitel lesen, genauer zu betrachten. Ich werde noch zwei, drei Dinge näher mit uns ansprechen und dann aber auch muss ich zum Ende kommen. Schaut, wir haben um den Thron den Regenbogen, ein geschlossener Regenbogen übrigens. Wir finden hier, wenn wir Regenbogen sehen auf der Erde, normalerweise keine geschlossenen Regenbogen vor, sondern immer irgendwo sind sie geöffnet. Dieser Regenbogen, der aber ein Symbol für Gottes Gnade und für den Gnadebund ist, ist hier geschlossen. Er ist ohne Fehler. Keine Lüge. Wenn ein Kind Gottes vor den Thron Gottes tritt und die Herrlichkeit Gottes anschaut, sein Angesicht so, wie es ihr dargestellt wird, und dann vor diesem Thron steht, sieht es diesen Gnade, also diesen Regenbogen. Und dann muss es für sich lernen, es zu sprechen. Diese Gnade gilt mir. Dieser Regenbogen geht mir auf. Gott erinnert dieser Regenbogen daran, das lesen wir ja im 1. Mosebuch, dass er fortan diese Erde nicht mehr mit einer Wasserflut auch vernichten möchte, sondern eben für Ernte und auch für Saat schauen will, dass das also geschieht. Es ist ein Ausdruck seiner Gnade, seiner fortwährenden Gnade. Und wenn ich jetzt vor den Thron Gottes trete und diesen Regenbogen vor Augen habe, dann soll ich daran erinnert werden, er ist mir gnädig. Er ist mir gnädig. Versteht ihr? Ich sage das jetzt als jemand, der in der vergangenen Woche vor zwei Gräbern gestanden ist. Menschen, die jetzt in der vergangenen Zeit krank geworden sind bei dem Sohn von der Inderin, war das nicht abzusehen. Vor einem Dreivierteljahr saßen wir zusammen, haben Weihnachten gefeiert, die Inderin und ihr Sohn. Sie wollte mit ihm nach Indien zurückkehren. Er ist 20 Jahre alt geworden. Es war nicht abzusehen. Nicht wirklich wahrzunehmen, dass er Leukämie bekommen würde und dann auch nach 10, nach 11 Monaten quasi gar nicht mehr leben würde. Also er lebt noch, ist beim Herrn seiner Seele, aber sein Körper liegt im Grab. Nun, wenn die Inderin jetzt für sich in ihrem Leben überlegt, wie sie damit umgehen soll, dann gibt es für sie nur eine Antwort, genauso auch wie für den Bruder, der nun auch seine Frau verloren hat. Er muss ganz neu wieder für sich den Thron Gottes aufsuchen. Und er muss neu diesen Regenbogen anschauen. Ich bin dir gnädig. Das ist nicht so einfach, jemand zu sagen, der in Trauer ist, der das verloren hat, was er am liebsten hat. Menschlicher Trost ist hier nicht ausreichend. Aber wir haben einen Gott allen oder alles Trostes. Er kann trösten. Und er kann uns davon überzeugen, dass das der beste Weg war für uns, für unsere Angehörige, den er gegangen ist. Ein Weg der Gnade. Hat er dich auch davon überzeugen können, in deinem eigenen Leben? Das frage ich mich. Ist der Regenbogen für dich ein Ausdruck dessen, dass du sagst, das ist für mich der Zufluchtsort, ich habe einen Gott, der sich über mich erbarmt hat, in seiner freien und souveränen Gnade hat er sich herabgebeugt und mich errettet. Und er rettet mich jetzt fortan, Tag für Tag, bis ich einmal vor seinem Angesicht stehen werde und ihn sehen werde, wie er ist. Das waren die Bibelverse, die ich am letzten Abend mit der Schwester gelesen habe, bevor sie dann am Morgen darauf starb. Sie wird ihn sehen, wie er ist. Herrlich, wenn man das auch vor Augen haben darf, wenn man das sehen kann, wenn man seine Gnade nicht verliert in dem Sinne, dass man sie vergisst oder sie missachtet. Wir können sie nicht letztendlich verlieren im eigentlichen Sinne. Wir werden behütet, aber wir können den Geschmack, dieser Gnade ganz und gar verliere. Errettet zu werden, ohne selbst dies auch als solches zu erkennen und zu verstehen. Und dann werden wir undankbar. Das ist ein großes Problem. Dann ist dieser Regenbogen, von dem wir hier lesen, für uns nichts anderes als etwas, was man vernachlässigen kann. Das wäre schrecklich. Wir brauchen diesen Besuch bei diesem Gnadenthron. Nicht nur wegen dem Regenbogen, sondern eben wegen auch all dem anderen, was hier noch zu finden ist. Das lasse ich jetzt mal aus und möchte mich die letzten 5 Minuten, bevor ich zum Ende komme, dem zuwende, was um den Thron herum geschieht. Wir haben den Thron Gottes etwas betrachtet. Nicht alles, aber etwas haben wir uns angesehen. Um den Thron herum befinden sich 24 Throne mit 24 Älteste. Und diese 24 Älteste werden dahin geführt, dass sie selber anbeten, lobe und preise. So steht es hier am Ende. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ich will es ganz einfach sagen. Das Leben in Gottes Gegenwart vor seinem Thron führt uns zur Anbetung, treibt uns ins Gebet. Das Leben in dieser Welt treibt uns dahin, dass wir Gott vergessen, dass wir ihn nicht danken, dass wir ihn nicht loben, dass wir eher kritisch ihm gegenüber eingestellt sind und ihn anzweifeln. Und wenn wir dann mal mit ihm reden, stellen wir ihm mehr Fragen und bezweifeln sein Wirken und sein Handeln und seine Gerechtigkeit und sein Regiment, als dass wir wirklich unsere eigene Krone vor ihm auf den Boden werfen. Hier stehe diese Krone für den Lohn, den die Kinder Gottes erhalten, die Krone der Gerechtigkeit. Oh, wie schwer tun wir uns, unsere Krone abzulegen und sie vor ihm hinzuwerfen. Oh, unser Stolz, unser Hochmut, dass wir vor ihm auf die Knie gehen, dass wir uns vor ihm beugen, dass wir sagen, würdig bist du. Wir sind normalerweise als natürliche Menschen, wenn wir den Herrn Jesus gar nicht kennen, eher der Ansicht, dass wir würdig sind. Wir sind würdig. Wir sind gut. Wir sind recht. Wenn wir dem Herrn Jesus näher kommen, ich meine in dem Lied, in einem von den Liedern, was wir heute gesungen haben, ging es darum, die Nähe Gottes, dann merken wir, dass wir gar nicht würdig sind. Dass wir gar nicht gerecht sind. Dass wir gar nicht heilig sind von uns aus. Wir sind nicht liebevoll. Wir sind nicht geduldig. Wir sind nicht freundlich. Wir sind nicht gütig. Wir sind nicht langmütig. Wir sind nicht treu. Was wir von uns aus am allerbesten können, als natürliche Menschen, das ist das Sündige. So werden wir geboren als Sünder. Das liegt uns. Dazu müssen wir nicht viel tun. Das können wir ohne jegliche Probleme. Das, was ich jetzt sage, kann ich nur sehen und erkennen vor dem Thron Gottes. Der natürliche Mensch, jetzt in der vergangenen Woche in einem Gespräch mit jemand, als ich das so zum Ausdruck brachte, der natürliche Mensch, der ist empört. Kann man doch nicht sagen. Es gibt so viele gute Menschen. Da sagte ich ja, aber wenn ich die Bibel lese, steht das gar nicht drin. Es ist keiner, der Gott sucht. Es sind alle abgewichen und ihre Münder sind wie ein offenes Grab. Ich habe in der vergangenen Woche in 2 offene Gräber hineingeschaut. Das ist schrecklich. Nicht schön. so sind wir. Wenn man dabei stehen bleiben müsste, wisst ihr, das wäre schrecklich. Das wär so schrecklich, wenn ich nur bei mir stehen bleiben müsste. Das ist das, was Gott einem zeigt, wenn er einen erleuchtet. Da wird es einem also ganz grausam zumute. Nicht, weil ein anderer einen erschreckt, sondern weil man über sich selber erschrocken ist. Das bin ich. So bin ich. So schrecklich bin ich. So ein Sünder bin ich. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Es ist Gnade, dass Gott neben seinem Thron diese 24 Throne aufstellt und hier diese 24 Ältesten stellvertretend letztendlich für seine ganze Gemeinde aus dem Alten und Neuen Testament hier zeigt. Vor seinem Thron und vor seinem Angesicht werden wir in rechter Weise auch uns sehen, unsere Größe. Und von daher werden wir dann auch lernen, ihn zu loben und zu preisen. Das ist der Weg, wie wir zur Anbetung kommen. Versteht ihr, wir kommen nicht zur Anbetung durch Ausübung immer gleicher, fortwährender, wie es in der charismatischen Gemeinde oft gemacht wird. Wiederholungen von irgendwelchen Lieder, von irgendwelchen Gebräuchen und Sitten und Traditionen, die sie dort einüben. Aber wenn wir dem lebendigen Gott begegnen in seinem Wort und wenn er uns seine Größe offenbart und seine Herrlichkeit und seine Macht und seine Wunder, dann kommen wir zur Anbetung, wenn er seine Herrlichkeit aufleuchten lässt, eben wie ein Jaspis, wie ein Sardis, wie ein Smaragd, dann werden wir dahin kommen, dass wir unsere Krone hinwerfen. Dann sind wir es nicht mehr, die so wichtig sind. Normalerweise sind wir diejenigen, die so wichtig sind, aber wir sind gar nicht so wichtig. Martin Luther hat am Ende seines Lebens von sich als einem stinkenden Madenwurm gesprochen, so erklärte er sich. Das hat er im Angesicht Gottes getan und er hat recht gehabt. Das ist schön, wenn ich im Angesicht Gottes klein werde und auf die Größe zurechtschrumpfe, die ich selber wirklich auch habe. Oh, es ist so schrecklich, wenn ich meine Krone aufbehalte und sie nicht niederwerfen kann vor ihm, wenn ich immer noch stolz und hochmütig vor ihm stehe. Aber hier gehe sie in die Knie, diese Älteste. Sie werfe sich vor ihm hin. Würdig bist du, Herr, zu empfangen Ruhm und Ehre und Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Möge der Herr uns helfen, nicht nur den Weg zum Thron zu finden, sondern ihn auch zu betrachten. Und nachdem wir ihn betrachtet haben, dann wirklich auch ins Gebet zu gehen und ihn in rechter Weise anzubeten. Ich möchte am Schluss mit uns noch still werden und beten. Wir können dazu sitzen bleiben. O Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken dafür, dass du, nachdem wir uns im Paradies uns von dir abgewandt haben und gesündigt hatte, du dich nicht von uns abgewandt hast. Wir können es uns nicht erklären. Wir haben dich nicht gesucht und haben nicht nach dir gefragt. Wir haben kein Gefallen an dir gefunden. Aber du in deiner unbegreiflichen Liebe und Gnade hast auf uns herabgeschaut und uns errettet. Herr, wir wollen dir danken für dieses Geschenk, für dieses Wunder. Wir wollen dir danken dafür, dass du uns nun erziehst und uns anleitest und uns durch deinen Geist führst, dass wir nach oben kommen, in deine Gegenwart reden dürfen und dich anschauen dürfen, im Herzen auf dich blicken können und uns erfreuen können an dir. Ja, Herr, du bist wunderbar. Nun siehst du aber auch hier all diejenigen, denen es vielleicht noch gar nicht so geht, die all das höre und lese und Gemeinschaft haben, aber die noch gar nicht recht so sich mit Freude könne. Und noch gar nicht so diese Gnade in dieser Weise erlebt habe. O, wirke du mächtig, wirke du an deine Kinderherzen, Herr, dass sie nicht nur in einer christlichen Tradition aufwachsen, sondern den lebendigen Erlöser persönlich für sich entdecken und kennenlernen. Rette du sie, rette du jeden Einzelnen, der hier ist, der dich noch nicht kennt. Geh du mit uns auch voran, Herr, dass wir dieser Welt diese Botschaft bringen können, dass du der König der Erde bist, dass du der Herr aller Herren bist und dein Thron im Himmel steht und jeder sich einmal vor dir verantworten muss. O Herr, hilf du, dass wir die gute Botschaft des Evangeliums von deiner freien Gnade, von dem Werk Jesu Christi hinaustragen können in diese Welt, dass es uns wichtig ist, dass es uns ein Anliegen ist, dass wir, Herr, doch wirklich von deiner Liebe und deinem Geist getränkt werden, wie es